Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 141 am 11. April 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Enscape. Das ist die Echtzeit-Rendering- und 3D-Visualisierungssoftware. Ich bin Kerstin Kuhnekatz und heute spreche ich mit Boris Peter. Los geht's! Herzlich willkommen im Heinze Architekturfunk, Boris Peter. Du bist Bauingenieur. Und du warst schon einmal hier im Podcast zu Gast, vor 2 Jahren, Episode 72, für alle, die das nochmal nachhören wollen. Wir haben über den Zusammenhang von Architektur und Tragkonstruktion gesprochen, über zirkuläre Bauweisen aus Holz und über den Rewe-Supermarkt von Acme in Wiesbaden, der medial sehr beachtet wurde, weil er architektonisch spannend ist, das Konzept Supermarkt um das Konzept Farming erweitert und komplett kreislauffähig gebaut wurde. Damals hast du noch für das Ingenieurbüro Knippers Helbig gearbeitet. Und ich habe über dich gesagt, Boris Peter sucht nach den Stellschrauben, um neue Standards zu setzen im kreislaufgerechten Bauen. Du hast Knippers Helbig mittlerweile verlassen, letztes Jahr, und dich selbstständig gemacht. Wir sprechen gleich noch über dein Büro. Erstmal, war das eine der besagten Stellschrauben oder warum hast du das große Büro, diesen sicheren Hafen verlassen?
Ja, das ist ja wie immer im Leben, dass man, es gibt immer mehrere Gründe, oder? Und am Ende gibt es menschliche Gründe, dass man neue Wege sucht und die gemeinsamen Wege verlässt. Ich war ja bei Knippers Helbig damals erster Mitarbeiter im Jahr 2002, bin dann 2014 Gesellschafter geworden und habe mich dann entschieden, mit der neuen Firma nochmal sehr viel konzentrierter das Thema der Bauwende und der Nachhaltigkeit und auch vor allem des Wandels. Also in meinem neuen Büro steckt da der Name Wandel drin. Und das ist eigentlich ein Thema, das uns wirklich umtreibt. Auch ein paar Leute, die relativ schnell mit mir gehen wollten, weitergehen wollten.
Und auch gegangen sind.
Und auch gegangen sind. Und das treibt, ich spreche da auch immer, das ist gar nicht so meine alleinige Entscheidung in dem Sinne, sondern ich habe vielleicht eine Entscheidung getroffen, die dann anderen zum Denken auch angestoßen hat. Und ich glaube, es liegt in der Luft, dass man den Dingen stärker nachgehen muss und vielleicht auch konsequenter. Und das ist vielleicht so die Mischung aus persönlichen Gründen, aber auch den Inhalt nochmal konsequenter zu verfolgen. Das ist das, was uns jetzt auch antreibt.
Ja, dein Büro heißt C for Engineers. Change for Engineers, Engineers for Change, ein klarer Claim. Und in der Beschreibung steht, es ist ein werteorientiertes Büro. Welche Werte vertritt C for Engineers?
Also das muss man vielleicht unterscheiden in inhaltliche Werte. Das ist sicherlich das Ökologie-Thema, der Umweltschutz. Ich würde jetzt eher sagen, der Naturschutz sogar im weitesten Sinne. Das treibt uns an und das wollen wir in dem täglichen Arbeiten eigentlich immer berücksichtigen, haben wir immer in unseren Gedanken oder in unserer Arbeit dabei. Das ist das eine Thema, aber es ist auch ein großes soziales Thema dabei. Das Büro wird so entwickelt, dass es eben nicht die klassische Pyramide ist, so wie man das in vielen Architektur- und Ingenieurbüros kennt, sondern wir entwickeln das Büro gemeinsam. Wir versuchen, das Leben, nicht die klassische Work-Life-Balance zu leben, sondern eigentlich das Leben und die Arbeit ist beides vereint und macht uns Freude. Und wenn es mal privat mehr Aufmerksamkeit braucht, dann geht das bei uns. Also bei uns gibt es keine harten Zeiten. Es gibt irgendwie theoretisch eine 36-Stunden-Woche. Also ich sage immer, eins der ersten Ingenieurbüros, das keine 40 Stunden mehr irgendwo hinschreibt. Aber eigentlich geht es darum auch gar nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam Dinge vorantreiben und uns gegenseitig helfen, Privat und Arbeit zusammenzubringen. Das ist so ein sozialer Inhouse-Effekt. Genauso aber eigentlich auch nach außen. Also wir wollen uns engagieren, auch über das Business hinaus. Wir wollen uns engagieren für Bauwende, für, also da geht es auch um Gender-Fragen, wie man jetzt von Herrn Söder wieder neue Themen hört. Aber es geht auch einfach um das, wie kann man gemeinsam vielleicht auch Arbeit anders denken. Da gibt es dann diese Titel New Work und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das da genau reinfällt oder ich habe mich da zwar mit beschäftigt, aber das interessiert uns. Und jetzt gerade ganz aktuell sind wir dabei, also wir sind eingetreten in den Bund Nachhaltiger Wirtschaft. und versuchen über Purpose Economy uns so ein bisschen auch diesem Thema noch stärker anzunähern. Wie kann man werteorientiert oder Werte noch stärker im Unternehmen verankern?
Purpose Economy ist was genau?
Also man sagt eigentlich, es gibt drei Säulen. Es gibt diese ökonomische Säule, die natürlich jedes Unternehmen, das in der Marktwirtschaft funktionieren will und muss, auch braucht. Aber es gibt eben die ökologische Säule und die soziale Säule. Und das ist auch sicherlich gemeinwohlorientiert in unserem Kosmos. Und wir versuchen, das zu erweitern. Das ist natürlich auch noch eine junge Pflanze, die man so ein paar Dinge jetzt auch noch zu entwickeln hat. Das ist noch vielleicht nicht alles zu Ende gedacht.
Ja, okay, das ist auch interessant. Dennoch mal die Frage, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Also jetzt ist es so, flache Hierarchie, das ist zum Beispiel ein Schlagwort, das ich schon seit Jahrzehnten kenne. Das hast du jetzt auch gar nicht gesagt. Also das finde ich ja auch so einen interessanten Punkt, weil du eben auch nur mal so eingeschoben jetzt von New Work gesprochen hast und gesagt hast, du weißt nicht, ob das da reinfällt. Also dieser Punkt, man will gar nicht mit Schlagworten um sich greifen, sondern wirklich ein System aufbauen, ein Modell aufbauen, das sozusagen wirklich werteorientiert ist. Und die Werte hast du gerade genannt. Und die Struktur ist dann wie? Also du bist ja Gründer, trotzdem alleiniger. Das heißt, du hast trotzdem die ökonomische Verantwortung und bist natürlich dafür verantwortlich, für deine Mitarbeitenden sozusagen.
Dass Gelder fließen, dass die Firma weiter existiert.
Also das ist sozusagen schon mal eine Hierarchie, die dann automatisch reinkommt.
Die ist aber in Deutschland begründet eigentlich, weil du es als Gründer, ich darf ja keine GbR gründen, weil ich bin alleine. Am Anfang war ich ganz allein und du brauchst zwei Menschen, um eine GbR zu gründen. Ich hatte dann tatsächlich über verschiedene Formen nachgedacht und das musste aber auch relativ schnell alles gehen. Und dann ist die GmbH war so eine, ich nenne es immer eine Krücke, die ich jetzt halt angefangen habe. Wir sind jetzt dabei, aber zu überlegen, es gibt eben diese Purpose Economy, die versuchen, eine eigene Gesellschaftsform zu stricken. Das ist aber noch nicht da. Also versuchen wir jetzt gerade, wollen auch keine Aktiengesellschaft. Genossenschaft war ein Thema. Genossenschaft hat ein anderes Problem, dass ich eben sehr viele Genossen brauche. Und weiß ich denn, oder es ist auch so, dass nicht jeder Mitarbeiter Genosse werden möchte. Also es gibt nicht die richtige Gesellschaftsform im Moment. Was wir jetzt versuchen, ist eine GbR, eine zweite Firma, parallel zu gründen, die im Grunde einen Hauptteil der GmbH übernimmt. Mhm. Und da in eine GbR, da kann ich dann wieder mit mehr Mitarbeitern, mit Kollegen, Kolleginnen, einfach gemeinsam die Firma führen. Ne? Und ich finde auch immer, flache Hierarchie ist so ein Schlagwort, dann versucht man das zu erklären, am Ende ist es doch eine Hierarchie.
Ja, genau,
ne? Und das ist ja eine Frage, wie du sie lebst am Ende. Ne? Also willst du gemeinsam entscheiden, willst du auch vielleicht eine Entscheidung akzeptieren, die nicht deine ist, aber eine gemeinschaftliche und wo hat das Grenzen? Da sind wir gerade dabei zu diskutieren, weil ich sage jetzt mal umgekehrt, Purpose Economy heißt auch, dass wir eine Werteorientierung, unsere Werte festschreiben und das auch nicht durch eine demokratische Entscheidung, die vielleicht in die falsche Richtung gehen, aushöhlen lassen wollen. Ne? Auch das ist, was man ja gerade in der Demokratie merkt, dass da auch Bestrebungen gibt, die Demokratie auszuhöhlen. Das sieht man in der Firma genauso. Und das wollen wir eigentlich gemeinsam entwickeln. Deswegen kann ich gar nicht sagen, das funktioniert genau so. Ja. Ich kann es umgekehrt sagen. Die Leute, die jetzt bei mir sind, mit mir arbeiten, gemeinsam, wir gemeinsam arbeiten, sind alles Leute, die von den Themen überzeugt sind, die ich lange kenne. Eine ist meine Schwester. Insofern, das sind, ich würde sagen, Freunde. Das ist nicht mehr so klassisch, man heuert Leute an. Wir haben auch jetzt gerade in Langzeit kranke Menschen, die völlig selbstverständlich dabei bleiben und das auch keiner in Frage stellt. Also ich glaube, sowas muss sich natürlich auch entwickeln. Ne? Mhm. Das ist ja eine Frage, der ich finde immer ganz wichtig, es muss authentisch sein. Es muss von innen kommen, es muss intrinsisches Interesse sein und zwar nicht nur der Inhalt. Natürlich ist unser Business Case ist erstmal Konstruktion, ist Nachhaltigkeit, ist auch im weitesten Sinne Beratung im Wandel von auch großen Unternehmen, also wie Rewe beispielsweise immer noch. Mhm. Und insofern, das siehst du schon, ich versuche es zu beschreiben, aber es ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Es ist nicht zu Ende.
Werbung.
Habt ihr schon einmal daran gedacht, wie cool es wäre, wenn ihr jeden Planungsschritt von Anfang an selbst live visualisieren könntet? Enscape ist das einzige Visualisierungs-Plugin, das ArchitektInnen zu 100% in ihr bevorzugtes Design-Tool integrieren können. Enscape ist verfügbar für Revit, SketchUp, Archicad, Vectorworks und Rhino. Eine kostenlose Testversion könnt ihr unter www.enscape3d.de herunterladen. Werbung Ende.
Und das Ganze so greifbar zu machen auf eurer Website als Leistung steht Tragwerksplanung, Prozessberatung, Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und ganzheitliche Holzbauplanung zum Beispiel. Genau. Also so, dass sozusagen, um nochmal, weil du, ihr seid ja da sozusagen voll Profi bei diesen ganz konkreten Themen. Ne?
Also, da verdienen wir das Geld und schaffen uns Zeit, um uns um die anderen Dinge zu kümmern. Auch, ne? Also auch das ist, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Digitalisierung. Eigentlich nur aus dem Grund, weil wir noch schneller besser werden wollen, um Zeit für die anderen Dinge zu haben.
Also jetzt für die Organisation eurer Arbeit oder auch für die Erfassung der Bauteile zum Beispiel? Das ist jetzt nochmal ein anderes. Also das geht
Ein Standard, würde ich fast schon sagen. Also es war schon zu meiner Zeit bei Knippers-Helbig ein Standard, wie wir arbeiten. Die Bauteile werden digital erfasst. Da gibt es eine digitale Datenbank. Und wir gehen jetzt so weit, dass wir QR-Codes auf unsere Bauteile brennen quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, im Holz brennen, um später die Daten verfügbar zu haben und nicht mehr an irgendwelche Gebäudemodelle gebunden zu sein, sondern da gibt es einfach dann Daten, die man braucht, um kreislaufgerecht ein Haus abzubauen und weiter zu verwenden. Weil das Ziel ist, glaube ich, eben nicht Recycling, es ist Wiederverwendung und vielleicht sogar eher Häuser zu bauen, die nie abgebaut werden müssen.
Was genau gehört für dich dazu? Was sind für dich die wichtigsten Themen beim kreislaufgerechten Bauen?
Ein wesentliches Thema ist, dass wir die Dinge nicht so kompliziert mehr bauen, wie wir das vielleicht die letzten 50 Jahre mindestens getan haben. Verbundwerkstoffe macht keinen Sinn. Verkleben macht keinen Sinn mehr. Wir müssen die Dinge aufeinanderlegen, ineinander stecken, verschrauben. Ist eigentlich schon das, macht es ja auch schon schwer. Ne? Also besser aufeinanderlegen, ineinander stecken. Da gab es ja im Holzbau gerade früher wunderbare Verbindungen wie den Schwalbenschwanz oder solche Dinge, wo Dinge ineinander gesteckt werden. Das ist jetzt in der Konstruktion ein wesentlicher Punkt. Nur da zu enden, gedanklich jetzt auch als Ingenieur, ist eigentlich falsch, weil wenn du dir vorstellst, man gießt dann einen nassen Estrich da drauf, dann bin ich ja wieder mit irgendwie schweren Geräten unterwegs, muss das irgendwie auseinanderkriegen. Also müssen wir schon sehr ganzheitlich denken. Und das führt eigentlich tollerweise im kreislaufgerechten Bauen sofort dazu, dass alle Disziplinen sehr eng miteinander kommunizieren müssen. Nicht nur arbeiten, sondern kommunizieren. Und das macht mir schon immer große Freude, also auch mit Architekten zu arbeiten. Das ist eigentlich das Ziel, generell mit Leuten zu arbeiten, die da das Interesse haben und auch man die gegenseitigen Fähigkeiten zusammenlegt. Also heißt es kreislaufgerecht mit den richtigen Materialien, die langlebig sind, die man leicht entfügen kann. Und dann aber für mich ein wesentlicher Punkt ist, es hilft nichts, wenn wir das in Datenbanken legen, ne? So wie wir es im Moment vielleicht versuchen, ne? Verschiedene Firmen, die sich ja um Datenbanken kümmern.
Ja.
Eigentlich müssten die Hersteller die Elemente zurücknehmen und weiterverkaufen, weil dort ist die Nachfrage. Die Nachfrage ist eigentlich immer dort, wo die Dinge produziert werden. Das heißt, ein Brettschichtholzhersteller hat eine Anfrage für einen Brettschichtholzträger. Also wenn er den zurückbekommt aus einer anderen Baustelle, kann er ihn weitergeben. Mhm. Wenn ich den in einer Datenbank habe, muss ich ja Glück haben, dass er zu dem Zeitpunkt dann auch verfügbar wird, wie ich ihn brauche.
Aber wenn er nicht in der Datenbank ist, dann muss ich auch Glück haben, dass ich ihn genau dann habe, wenn ich ihn brauche.
Ja, aber er wird auf jeden Fall weiterverwendet, weil das Material beim Hersteller wieder landet. Und deren Interesse hat das weiterzugeben.
Ach so, du meinst generell, alles, was rausgeht, geht zu den entsprechenden Herstellern einfach wieder zurück. Genau. So, wir brauchen gar nichts erfassen. Das ist ein total neuer, interessanter Gedanke. Gerade war ich jetzt auch, Conkiola und Madasta waren auch hier zu Gastvertreterin. Und die arbeiten ja wirklich emsig daran, das erfassbar zu machen. Oder Frau Professorin Angelika Metzke, die auch hier war, die ja auch für die Erfassung ist, damit man einen Überblick hat sozusagen. Also ja. Alle reden von dieser Bestandserfassung. Das ja. überzeugt dich jetzt nicht so.
Wenn man in Gebäudemodellen plant, ist es eigentlich schon da. Also geht es ja dann noch darum, wie bei Madaster oder Concola, dass man Dinge in eine Datenbank bringt. Die Datenbank, aus meiner Sicht, müsste die, ohne den Firmen schaden zu wollen, aber eigentlich ist es ja ein gemeinschaftliches Interesse. Das heißt, das müsste eigentlich der Staat tun. Der Staat müsste die Daten sammeln und müsste eine große Datenbank haben. Aber noch besser ist doch eigentlich, wenn wir ohnehin bei der Firma XY einen Träger kaufen, dass die den zurücknehmen muss, wir den in gebrauchter Form wieder kaufen.
Ja, okay, das könnte sozusagen in Zukunft dann so sein. Ja. Also das Gebäude als Speicher sehen von Materialien, das ist dann vielleicht jetzt wichtig für die, die schon da sind, dass man das erfasst, weil das müsste, weil man weiß ja einfach nicht, was drin ist. Also wenn ich nochmal von
in den Bestandsgebäuden jetzt,
also
das, was nicht erfasst wurde. Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen neu geplanten Gebäuden, dann neu gebaut. Die Daten haben wir. Wir müssen noch den Schritt schaffen, dass alle verfügbar werden.
Ja.
Bei alten Gebäuden haben wir natürlich ein ganz anderes Thema. Mhm. Da wissen wir ja nicht, was ist hinter der Verkleidung. Was ist oftmals, ne, wenn es keine Bestandsunterlagen gibt, wissen wir nicht genau, was es ist. Und wenn wir es wissen, dann nur rein theoretisch. Das heißt, wir müssen es testen und so weiter. Und dann fängt das Schlamassel an.
Dass man vieles nicht verwenden kann, weil es
nicht zugelassen ist oder weil es noch keine wirtschaftlichen Verfahren gibt, diese Dinge wieder aufzubereiten.
Wie sollen die Hersteller die ganzen Dinge lagern, die sie dann zurücknehmen?
Aber das sehe ich ja als grundsätzliches Problem. Ne? Also wir müssten eigentlich, auch eine Firma Concola muss am Ende die Dinge ja lagern irgendwo.
Ja, wir hatten das Thema ja schon und die Idee war eigentlich, dass es eine kommunale Aufgabe ist. Von wegen, du hast ja auch gerade gesagt, Staat, dass man eben sagt, wir als Gesellschaft wollen gewisse Lager haben, um die Sachen zu lagern, weil wir als Gesellschaft nicht mehr wollen, dass sie auf der Müllhalde landen.
Da muss es eigentlich hin.
Da muss es hin. Also, dass wir
das ist ja ein Thema, dass wir die allgemeinen Interessen auch nicht mehr hart unter Profitgedanken, wirtschaftliche Gedanken stellen dürfen. Wir erleben das ja an vielen Stellen der Gesellschaft, wie man Energie privatisiert hat und so weiter. Das ist nicht zuträglich der Gemeinschaft und einer offenen Entwicklung.
Da sind wir auch wieder bei der Gemeinwohlökonomie.
Ja.
Das ist ja das, was es ja auch heißt, dass es verschiedene Bereiche betrifft. Da kommen wir ja auch mit unserer Branche hin. So langsam.
Wir möchten uns beschäftigen mit Dingen, die Non-Profit sind. Ne? Und die muss man sich leisten können. Und ich glaube, das ist die Kunst. Wie schafft man in Zukunft Modelle, die eben auch nicht nur auf einen Business Case sich konzentrieren, sondern eine übergeordnete Sinn und Zweck haben? Also was wir tun zum Beispiel da ist, dass wir Forschungsanträge stellen. Weil wir sagen, warum nicht praktisch forschen? Warum muss das in einer Universität stattfinden, wo wir doch genau die Fragen, die in der Praxis gestellt werden und die nicht gelöst sind, eigentlich kennen und diese auch bearbeiten könnten? Mhm. Und das funktioniert auch. Also wir beschäftigen uns beispielsweise in Flensburg mit alten Siloanlagen und fragen uns, was kann man damit tun, zusammen in einem großen Team mit Markus Lager, mit Transolar, und überlegen uns, wie kann man verhindern, dass die immer abgerissen werden? Mhm. Und wie kann man beispielsweise Wohnungsbau dort unterbringen, was gar nicht so einfach ist, wenn du einen Schacht von 30 Meter Höhe hast, wo keine Decke drin ist. Erstmal.
Das wird gefördert.
Genau, das wird gefördert von Bundesstiftung Umwelt.
Also es geht auch darum, Erfahrung zu sammeln. Weil du jetzt eben gesagt hast, nicht nur die Universitäten forschen, sondern es muss in der Praxis auch
Da habe ich einen anderen. Also warum machen wir das eigentlich? Weil es uns interessiert einerseits, aber weil ich schon ganz klar Zeitdruck spüre. Mhm. Wenn wir in die Grundlagenforschung gehen, bei beispielsweise der Verwertung von Materialien in bestehenden Gebäuden oder Umnutzung von bestehenden Gebäuden und das erst erforschen, dann dauert das 10 Jahre, bis wir ansatzweise wissen, was wir tun könnten und es praktisch anzuwenden. Mhm. Wenn wir jetzt uns aber den Klimawandel anschauen und was wir eigentlich erreichen müssen, dann können wir natürlich sagen, okay, dann warten wir so lange, bis wir diese Gebäude umnutzen, weil dann richten wir keinen Schaden an Oder wir machen das einfach praktisch und erproben gewisse Dinge praktisch.
Ja.
Ich glaube, da ist das Bauwesen, die Architektur, das Ingenieurwesen eigentlich vielleicht auch ein Teil des Wandels, dass man viel praktischer, viel hands-on an die Dinge rangehen muss und machen muss und dann vielleicht auch Fehler macht, was mich dann auch immer zu dem Thema Fehlerkultur bringt, dass wir mehr Fehler akzeptieren müssen.
Ja. Und das total positiv besetzen.
Genau.
Dass alle da hingucken und sagen, so Leute, hier wird was ausprobiert bei den Silos, so und so. Und das hat nicht geklappt für alle als Erfahrung, macht es so nicht, sondern so. Ne? Dass das dann auch honoriert wird im Endeffekt. Ne?
Ja. Und da ist die Hürde, die man da immer hat, dass es natürlich jemand gibt, der das ja wirtschaftlich umsetzt, so ein Projekt. Das heißt, ein Investor.
Ja.
Der kauft das, der muss das auch irgendwie ja, damit er selber überleben kann, auch gewinnbringend wieder an den Markt bringen. Und ich glaube, genau dort ist Förderung sinnvoll.
Ja, genau, weil sonst kann man ja nur wirklich niemanden dazu bringen, das zu tun. Ja. Ne? Also wir wollen ja gerade wegkommen davon, dass alle nach Schema F und in den DIN-Normkatalog nachschauen, weil wir eben was Neues brauchen.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Das, also was da ein guter Trick ist, an so einer Geschichte ist, Bestand hat ja auch einen wirtschaftlichen Vorteil, weil manchmal ist der Bestand größer gebaut, als es vielleicht eine Neubebauung mit geltendem B-Plan hergeben würde.
Mhm.
Das heißt, ich kann mehr Quadratmeter realisieren durch den Umbau, als ich neu bauen dürfte.
Mhm.
Und das kann ein großer wirtschaftlicher Vorteil sein. So ist es beispielsweise bei den Silos teilweise. Also weil das Volumen so groß ist, ne? Jeder kennt diese Riesenanlagen.
Ja.
Das dürftest du in einem klassischen Wohnungsbaugebiet oft in der Größe, in der Höhe, in diesem Volumen nicht realisieren.
Ja. Schaut ihr euch da auch nach Vorbildern um? Also es gibt ja zum Beispiel in Kopenhagen, ne?
Genau.
Die Silosbauten, ne?
Genau.
Das ist auch sehr gut gelungen.
Ja, ich sehe da immer also noch viel Entwicklungsmöglichkeiten, weil natürlich diese oftmals so realisiert werden, dass man große Löcher reinschneidet, also viel dann doch abreißt und sehr viel neu ergänzen muss und dass dann da irgendwelche Decken reinbetoniert und so weiter. Ne? Und, und das, da hören wir nicht auf zu denken, sondern wir stellen da zum Beispiel Holzgerüste rein.
Mhm.
Wir versuchen mit dem Brandschutz anders umzugehen. Wir versuchen die Löcher auch recht gering zu halten aus ökologischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist ja auch dann die Frage, wie sieht Wohnungsbau in so einem Silo aus? Also wie groß sind denn dann Fenster?
Ja, die Belichtung.
Wie ist das mit innenliegenden Räumen?
Mhm.
Und das braucht sehr viel Freude an ungewohnten Lösungen, glaube ich.
Mhm.
Ja. Und da sind wir eben in dem Team gut aufgestellt und versuchen deswegen ja auch ein Forschungsthema, weil das damit auch der Gemeinschaft am Ende wieder zugänglich wird.
Ja.
Wenn wir das in einem Projekt machen würden, würde möglicherweise der Bauherr sagen, dieses Know-how dürfen wir gar nicht preisgeben.
Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es eben schon gesagt hast, wo steht ihr da gerade? Seid ihr mittendrin? Oder?
In der Forschung sind wir mittendrin.
Also ihr probiert auch schon vor Ort aus?
Ja, wir sind dort, wir schauen uns die Dinge an, wir fangen an, gewisse Aufmaße zu machen, um überhaupt mal zu verstehen, wie tief, wie lang, wie dick, was haben wir für Qualitäten, geht das mit so einer Wand, also die sind dann teilweise gemauert, teilweise in Beton, was kann man wie wiederverwenden, was muss man ergänzen, also das ist eher so archäologische Arbeit fast und da sind wir mittendrin.
Ja. Also, und mit wem zusammen?
Mit Lager Schwertfeger, das sind die Architekten, auch die Initiatoren, muss man sagen, die sich eigentlich um diesen ganzen Prozess eigeninitiativ gekümmert haben, um die Forschung gekümmert haben, das Team zusammengestellt haben. Da ist im Moment eben Transolar jetzt für diesen ganzen Gebäudetechnik, Energie, Klimaengineering dabei und wir kümmern uns um den Tragwerk, die graue Emission, die Vergleiche, wie viel bedeutet welche Variante in der Ökobilanz der grauen Emissionen.
Mhm.
So, und da muss man sagen, dass wieder mal ist eben das ja auch eine Art von Gemeinwohlökonomie, wenn sich Leute überlegen, was kann ich eigentlich verbessern und wie kann ich daraus auch ein Projekt generieren. Natürlich ist das ja auch das Ziel, in unserem Arbeiten möglichst mit einem großen Handabdruck zu arbeiten, also möglichst viel zu verändern und damit nicht nur das eigene Flugverhalten zu verändern, sondern durch die Arbeit eben einen größeren Hebel zu entwickeln, der zu einem größeren CO2-Reduktion eigentlich führt. Das ist das Ziel.
Also der Antagonist ist der Fußabdruck sozusagen.
Ja. Ich hatte das neulich gelesen, gibt es ein Buch, das sich eben mit diesem Thema Fußabdruck und Handabdruck beschäftigt. Und der Fußabdruck ja, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, eigentlich mal von einer der Ölkonzerne in die große Öffentlichkeit gebracht wurde, um eigentlich vom eigenen Problem abzulenken und zu sagen, jeder hat doch einen Fußabdruck. Das heißt, ich soll schauen, dass ich nicht mehr fliege, kein Rindfleisch mehr esse und so weiter. Mhm. Und man fängt dort an und nicht dort, wo die großen Emissionen sind. Und der Handabdruck ist eben genau der Unterschied. Was kann ich durch mein Handeln beeinflussen? Oder wie viel Vorbild kann ich vielleicht auch sein? Ne?
Und das dazu, Hand anlegen im Endeffekt,
ja. Genau. So wie im Amerikanischen oder im Englischen hands-on.
Jetzt ist das natürlich so ein Traumprojekt. Was für Projekte machst du noch? Du hast von einem Projekt erzählt im Rahmen der IBA 27. Und genau. Das ist ein Holzparkhaus in Schwanenweg, Wendlingen. Genau. Jetzt klingt Parkhaus nicht per se nachhaltig. Erzähl mal, was ist das für ein Projekt? Also ich meine, im Sinne von Parkhaus für Autos würde man jetzt nicht sofort vermuten. Aber sag mal, was ist das für ein Projekt?
Also das Projekt hatte ich schon begonnen, noch bei Knippershelbig, und habe das zu Ende geführt. Das ist für die internationale Bauausstellung in Stuttgart entwickeltes Parkhaus aus Holz. Und warum aus Holz? Eigentlich natürlich, weil wir klassisch Parkhäuser normalerweise in Stahl, in Beton bauen. Und dieses Parkhaus noch dazu, das Ziel war, dass es möglicherweise auch umnutzbar oder abbaubar ist. Und dann sind wir ja sofort in der Frage, wie kann ich was konstruieren, damit es dann auch wieder abbaubar wäre. Und dann haben wir uns beschäftigt eben mit der CO2-Emission von Parkhäusern, mit der Kreislauffähigkeit von Parkhäusern, und dann kam es eigentlich dazu, dass wir mutig gesagt haben, man kann auch 6 Geschosse Holzbau für ein Parkhaus sich vorstellen. Gab es viel Widerstand, weil keine Richtlinie, kein Stand der Technik dafür zur Verfügung steht. Also muss man eben wieder mit ingenieurmäßigem Verstand daran gehen. Man braucht die richtigen Partner. Brandschutzgutachter ist ein wesentlicher Part. Der Reinhard Eberl-Patschan hier aus Berlin hat uns da geholfen. Und am Ende ist es ein Parkhaus, das eben vollständig in Holz konstruiert ist, mit Ausnahme der Gründung und der beiden Erschließungskerne, die in Beton gebaut sind. Und der Rest ist alles in Holz. Und auseinandernehmbar, soll aber eigentlich, wenn es mal kein Parkhaus mehr sein sollte, sein soll es unnutzbar auch sein. Das heißt, die Geschosse sind relativ hoch. Man kann da auch einen Wohnungsbau drin realisieren mit etwas niedrigeren Geschosshöhen, aber tatsächlich für ein Parkhaus sehr hohe Geschosse.
Mhm. Weil du jetzt auch gesagt hast, die Regeln der Technik haben sich dafür überhaupt nicht geeignet. Ihr musstet quasi den Beweis führen, dass es geht, ja. Was natürlich aufwendig ist, teurer wird am Ende. Also wir brauchen neue Rahmenbedingungen, damit das in Zukunft besser läuft. War jetzt erstmal die IBA dafür ein guter Rahmen, dass sowas machbar war überhaupt?
Ja, wenn man ehrlich ist, war es schon vorher ein Holzparkhaus und die IBA ist irgendwann dazugekommen. Mhm. Ne? Also die IBA war nicht der Initiator, sondern eigentlich, ganz genau genommen, ist wahrscheinlich der Anstoßpunkt der Architekt Gerhard Bosch von Hermann und Bosch und der Bauherr, der Herr Giraud, der mutig und interessiert und ich glaube auch sofort überzeugt war, dass das ein richtiger Weg ist. Das sind auch aus meiner Sicht Grundvoraussetzungen für gelingende Bauwendeprojekte. Ohne das Team, und da gehört eben zwingend ja ein sehr guter Bauherr, ein Bauherr, der da einen Willen auch hat. Also ich denke, wir können fast alles, wenn wir wollen, aber wir müssen es wollen. Und da brauchen wir den Bauherrn und das Team, das Planerteam. Und insofern, das hat dort alles zusammengepasst. Also das ist ein glücklicher Umstand. Und die IBA hat erkannt, dass dort was entsteht und hat das unterstützt. Mhm. Finanziell, aber auch, also auch in der Wahrnehmung nach außen unterstützt.
Ja. Ja. Jetzt kann man sich ja die AuftraggeberInnen nicht immer so aussuchen. Wie gehst du damit um, wenn jemand auf dich zukommt, der eigentlich nicht die Standards erfüllt, die du persönlich auch hast? Also wenn jemand einfach da noch lange nicht ist und du aber eigentlich mehr Richtung zukunftsweisendes Bauen gehen willst, arbeitest du trotzdem für solche Leute?
Alle Bauherren, die Interesse haben an nachhaltigem Bauen, die Interesse haben, ihren persönlichen Footprint mit dem Gebäude zu reduzieren, da sind wir dabei. Wenn einer jetzt käme und sagt, also so ein Klassiker in meinen 20 Jahren Berufsleben war eigentlich so die 8 Meter Spannweite, klassische Betonflachdecke. Woher kam die? Die kam aus der Tiefgarage, weil das sind 3 Parkplätze, 8 Meter Spannweite. Und dann wissen wir im Grunde als Ingenieure relativ genau, was da rauskommt. 30 Zentimeter dicke Decke und so weiter. Das ist also quasi ein Abarbeiten von bekannten Dingen. Und die Flachdecke ist eigentlich das Unsinnigste, was man als Tragwerksplaner tun kann, weil man es einfach nur viel Material hilft viel am Ende. Ne? Ist, und da sind mir 2 Dinge ganz wichtig. Wenn einer jetzt käme und sagen würde, ja, ich möchte weiter das so bauen und mir ist wahnsinnig wichtig, dass eigentlich, oder das Wichtigste ist, dass ich maximal viel Stellplätze in der Tiefgarage habe und deswegen ordne ich alles anderem diesem unter. Da würde ich sagen, da sind wir die Falschen. Da können wir auch gar nicht zu Mehrwert führen und wir können wahrscheinlich auch in unseren, kommt noch dazu, dass da die Konkurrenz im Honorar so tief liegt, dass wir wahrscheinlich auch nicht konkurrieren können, tatsächlich.
Ja. Also in der Tat ist es noch so, eben wegen dieser Regeln der Technik, wie sie gerade sind und wie günstig Beton ist und wie standardisiert das alles ist, das schlägt sozusagen immer alle anderen, weil es am günstigsten ist.
Ja, und es hat bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, eigentlich oft geschlagen, wobei ich auch sagen muss, ich werde ja oft gefragt, ist Holzbau per se teurer? Das ist jetzt nur ein Beispiel, man könnte auch Lehmbau sagen, oder? Und ich sage immer das Gleiche dazu, wenn wir dieselbe Preis-Leistung vergleichen, dieselbe Qualität vergleichen, wenn wir bereit sind, dem Material gerecht zu werden in unserer Spannweite, in unserer Bauform, dann ist es nicht per se teurer. Mhm. Ja, und deswegen würde ich auch jemandem Kunden sagen, der zu mir sagt, ich möchte diesen Standard von früher umsetzen, würde ich die Frage stellen, hast du schon mal was anderes probiert? Warum willst du es denn nicht so umsetzen, wie es vielleicht richtig wäre heutzutage. Oder, und das geht eigentlich noch weiter, ich sage auch vielen Kunden, ich kann dir das auch nicht empfehlen, weil dein Gebäude wird nicht werthaltig sein. Dein Gebäude wird möglicherweise es schlecht an den Markt zu bringen sein, weil zum Glück EU-Taxonomie und andere Regeln der EU uns da helfen und die Vermarktbarkeit bei großen Banken, bei großen Investoren, bei Versicherungen, mittlerweile mit nicht nachhaltigen Konstruktionsformen, nicht nachhaltigen Gebäuden immer schlechter wird. Also man kriegt schlechtere Kreditkonditionen in Zukunft wahrscheinlich. Es gibt, ich hatte ein langes Gespräch mit einem Freund von der Swiss Re, der sagte, wir werden in Zukunft möglicherweise manche Branchen nicht mehr rückversichern, weil der Schaden so groß ist. Und wir als Rückversicherung ja ein sehr großes Interesse haben, dass wir nicht viele Umweltschäden am Ende bekommen. Und wir sind auch überzeugt davon. Es wird, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Frage immer mehr werden. Wer möchte in einem Gebäude wohnen, wo man weiß, das Branding ist schlecht?
Ja, ne?
Und das wird kommen. Es wird kommen, dass wir daran gewisse Dinge messen müssen auch.
Ja. Und das ist auch eben noch ein interessanter Hebel, dass solche Finanzierungspakete eben sich auch dann anpassen müssen, dass das auch zum Wandel gehört.
Also aus meiner Sicht ist das der beste Hebel, den wir haben. Also das, wenn das im Portemonnaie schlechter wird, weil ich schlecht, also unökologisch, nicht nachhaltig baue, der Umwelt schade. Wenn das mehr Geld kostet, dann wird das zwangsläufig der Markt sich komplett drehen. Und ich erlebe das ja auch schon, es gibt ja viele Bauherren, die das ja auch wollen. die auch sagen, hilf mir, wir brauchen ein Team, wie wir in Zukunft eben Gebäude schaffen, die einen möglichst kleinen CO2-Footprint haben, die lang halten. Das heißt, auch das ist ja Nachhaltigkeit, ein Gebäude, das so gut ist, so schön ist, so gut funktioniert, so angenommen ist von den Menschen, dass wir eigentlich das sowieso nie abreißen wollen und wir auch sehr wenig Schaden damit anrichten. Die Alternative wäre ja aus meiner Sicht nur, nicht zu bauen. Und das ist keine gute Alternative, weil wir wissen, dass die Menschheit wächst und wir am Ende, glaube ich, nicht in eine Arroganz verfallen dürfen, zu sagen, die Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht in einer, zumindest einem gewissen Standard leben, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder auf 40 Quadratmeter pro Person leben muss, aber einen gewissen Standard, glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass es jeder das Recht hat. Dann müssen wir, glaube ich, auch dieses Thema ernst nehmen und sagen, wir müssen bauen. Also müssen wir uns überlegen, wie der Schaden, den wir am Klima anrichten, möglichst gering ist.
Ja, ich glaube auch die, die jetzt sagen, nicht bauen, die wollen einfach mal eine Gegenposition einnehmen, ne, zu dem übermäßig vielen vielleicht etwas kopflosen
Bauen. Weniger bauen, das würde ich schon unterstützen. Ne? Das ist wieder eine Zeit, politischer zu werden und also wir müssen eigentlich die Dinge ansprechen und ich merke auch in der Verwaltung, ich mache gerade eine Studie für die Stadt Waiblingen beispielsweise für ein Parkhaus in Holzbauweise und da merke ich ein echt intrinsisches Interesse und ich merke, dass Menschen auch sich zeigen, also was früher nicht so der Fall war, sondern auch sich artikulieren, sich auch in Frage stellen, ob wir noch in der alten Form immer denken dürfen, ob wir nicht neu denken müssen. Und das macht mir sehr viel Mut, muss ich sagen. Also ich glaube, die Zeit ist reif, eigentlich die Dinge zu ändern. Und das macht, um das nochmal vielleicht auch zu betonen, es macht Freude, die Dinge zu verändern. Also ich empfinde es gar nicht so belastend oder so, sondern ich empfinde es eher extrem fruchtbar. Ja.
Also die Gruppe wächst ja, die auch die neuen Standards tatsächlich ja auch setzt. Das ist ja auch so interessant. Und jetzt kann man ja fast schon bequem auf diesen Zug aufspringen. Man ist nicht mehr allein, wie jetzt Leute, die in den 80ern angefangen haben.
Absolut. Ja. Ich muss ja sagen, immer vor 10 Jahren das gleiche Projekt hätten wir einfach nicht durchgekriegt. Da haben uns einfach die Argumente gefehlt. Ne? Also die Argumente, die dann schlagend wären. Ja. Heute hat man viel mehr Gesprächspartner. Man findet viel mehr Leute, die mitstreiten wollen, also mitkämpfen wollen vielleicht auch. Was aber heutzutage, finde ich, schwer ist, dass der Lobbyismus immer stärker wird. Und wenn du dich in die eine Richtung, wenn man das Wort Holz ausspricht, dann ist man schon in der Ecke derer, die nur in Holz denken. Da müssen wir eigentlich davon wegkommen, dass wir uns in Ecken stellen oder nicht zuhören, was Leute für Ideen haben und natürlich auch kritisch damit umgehen. Also es darf nicht Ideologie, es darf auch nicht lobbyistisch betrieben werden, sondern inhaltlich. Ja. Und wir müssen das gemeinsame Ziel verfolgen und das kann nur heißen Naturschutz und Footprint, Handprint klein.
Genau. Ich danke dir vielmals, Boris, für den Inhalt. Wünsche dir alles Gute und dann in 2 Jahren vielleicht wieder. Und dann können wir mal sehen, was geworden ist und von welchen Projekten du dann erzählst.
Vielen Dank.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Enscape, der Echtzeit-Rendering- und 3D-Visualisierungssoftware. Falls ihr euch noch nicht beim Heinze Architektur Award angemeldet habt, dann könnt ihr das noch tun, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Reicht eure innovativen und nachhaltig fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung dalasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur.
Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.